Der Mensch ist auf der Suche nach dieser ewigen Liebe. Im Leben gibt es sogar Momente, wo man denkt, man hätte diese ewige Liebe gefunden. Als ich am Stauffacher für diesen Gottesdienst einluden, reagierten offensichtlich verliebte Pärchen, indem sie sagten, ah, wir haben die ewige Liebe. Wir wissen das schon. Nichts für uns. Tatsächlich, Liebe kann uns, wie im Lied erwähnt, wie ein Stromstoß treffen. Davon berichten unzählige Romane und Filme. Liebe ist und bleibt das Thema Nummer eins schlechthin in unserer Welt und in unserem Leben. Jeder möchte diesen Stromstoß, von dem hier gesungen wird, erleben. Und selbst die Bibel kennt eine Beschreibung dieses Stromstoßes. Und jetzt muss ich schnell was holen. Durch diese technische Panne, die wir hatten, war ich ein bisschen verwirrt. Aber jetzt geht's. Eine ganz interessante Beschreibung war in diesem Hohelied der Liebe im Alten Testament, wo von Verliebten da gesprochen wird, heißt es, unüberwindlich ist der Tod, niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Das ist ein wahnsinniger Stromstoß. Nur, leider ist diese scheinbar ewige Liebe selten ewig. Die Wirklichkeit zeigt uns, dass ewige Liebe zur Hölle werden kann. Das Paar in unserem Theaterstück wurde früher auch einmal von diesem Stromstoß getroffen. Sie waren unsterblich ineinander verliebt. Doch langsam, und leider, das geht manchmal langsam, veränderte sich diese ewige Liebe in ewige Gleichgültigkeit, ewige Missachtung, ewige Nörgelei und was sonst noch ewig in diesen Beziehungen dann abläuft. Und obwohl wir das eigentlich alle wissen und selbst schon erlebt haben, bleibt die Sehnsucht nach der ewigen Liebe in uns bestehen. Eine Liebe, die mich voll und ganz erfüllt. Das zeigt auch eine Umfrage unter den 17-jährigen Schweizern. 97% der jungen Schweizer geben an, dass ihnen eine enge Freundschaft oder Partnerschaft am wichtigsten sei. Wichtiger als Gesundheit oder Beruf. 80% dieser Jugendlichen sagten, dass für sie die Ehe eine lebenslange Beziehung darstelle. 80%. Also die meinen, Ehe sei etwas von gestern gewesen und das sei heute out, der kann das vergessen. 80% der 17-Jährigen von heute denken, dass das ihre zukünftige Lebensform sein soll. Und offenbar ist das nicht nur bei den Jugendlichen so. 90-95% der Bevölkerung heiraten und ein Großteil der Geschiedenen versucht es ein zweites Mal. Schließlich ist das Lied Ewige Liebe oder Ewige Liebe deshalb ein Erfolg geworden, nicht nur, weil die Melodie finde ich auch gut, aber weil es unsere tiefsten Sehnsüchte trifft. Weil es genau das ständig wiederholt, was unsere tiefste Sehnsucht trifft, ewige Liebe. Aber auch diese Liebe zerrt uns, oder auch dieses Lied, muss ich sagen, zerrt uns sanft, und aber deutlich in die kalte Wirklichkeit zurück. Ich weiß, die Liebe kommt und geht, wie eine Kerze schmelzt sie weg. Ja, wie ein Lied hört sie einfach auf. Oder sie haut einfach ab. Niemand sagt, es sei Licht. Es ist ein einziges Gehen und Nehmen. Es gibt keine Verlierer oder Gewinner in dem Würfelspiel. Nun, wir wollen einmal sehen, wie ewige Liebe tatsächlich bleiben kann. Zuerst werde ich euch drei Tipps weitergeben, die für eine Beziehung sehr hilfreich sind. Und danach werde ich erklären, woher ewige Liebe kommt. Ewige Liebe, die tatsächlich auch ewig bleibt. Also zuerst zu den drei Tipps. Den Untertitel war Tipps und Tricks für eine starke Partnerschaft. Und die Tricks lasse ich weg, weil bei Tricks denkt man, ja, Tricks, das ist schlecht für eine Beziehung, das stimmt ja, wenn ich Tricks anwenden muss, das klingt ja, wie wenn ich den anderen über den Tisch ziehe, und mit Tricks kann man ja nicht eine Vertrauensbasis schaffen. Also ich bleibe bei den Tipps. Aber es klingt halt gut, weil bei den Computerheften steht es auch Tipps und Tricks für dieses Programm und so. Aber wir fassen das jetzt zusammen unter Tipps. Aber drei Tipps. Der erste, lassen Sie es sich etwas kosten. Der zweite Tipp, schlachten Sie nie eine Gans, die goldene Eier legt. Und der dritte Tipp, jagen Sie nie einer giftigen Schlange nach. Zum ersten Tipp. Wer ewige Liebe erleben möchte, der muss seinen Preis dafür bezahlen. Die gibt es nicht kostenlos. Alles, was wir in dieser Welt anstreben und was anstrebenswert ist, hat seinen Preis. Wer einen Traumberuf erlernen möchte, der muss sich damit abfinden, dass wenn er diesen Traumberuf ausüben will, dass er etwas investieren muss und dass er Opfer bringen muss, um das Ziel zu erreichen. Ein Sportler lernt, auf viele Annehmlichkeiten zu verzichten, weil er Erfolg haben möchte. Wenn unsere Fußballer nicht auf vieles verzichtet hätten, dann hätten sie gestern nicht gesiegt. Alles hat seinen Preis. Wer etwas erreichen will, muss was bezahlen. So ist es auch in einer Partnerschaft. Wer in einer starken Partnerschaft leben will, die von ewiger Liebe geprägt ist, der muss einen Preis dafür bezahlen. Und diesen Preis kann man nicht mit einer Zahl beziffern. Es gibt nur ein Wort dafür. Das heißt Liebe. Liebe, die dieses Wort verdient, nämlich eine Liebe, die sich verschenkt. Liebe hat ja viele Gesichter und eines wird ganz selten beachtet, ein ganz wichtiges Gesicht der Liebe, nämlich, dass Liebe ganz eng mit Schmerzen und Verletzungen verbunden ist. Je länger und tiefer ich mit jemandem lebe, je größer wird der Schmerz, wenn es dem anderen schlecht geht oder wenn ich ihn verliere. Menschen können deshalb dazu neigen, mit der wahren und ewigen Liebe zurückhaltend zu sein, weil sie die Verletzungen und Verluste fürchten, die manchmal fast unerträgliche Schmerzen auslösen. Es ist eine Art Selbstschutzmechanismus, der zum Tragen kommt. Ich lasse mich nicht auf eine tiefe Beziehung ein, um dem unvermeidlichen Schmerz auszuweichen. Wer so lebt, verpasst dabei gleichzeitig etwas sehr Schönes, nämlich das Schönste und Wertvollste in unserem Leben, eben die ewige Liebe. C.S. Lewis machte dazu eine tiefgründige Aussage. Er schrieb, Liebe heißt, verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, darfst du es nie verschenken, nicht einmal einem Tier. Du darfst auch nie ein Kind haben, weil das Kind könnte sterben, könnte eine schwere Krankheit haben. Deine Liebe könnte tiefe Verletzungen hinterlassen. Umgib dein Herz sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen. Meide alle Verwicklungen. Verschließe es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, reglos, luftlos, verändert es sich. Es bricht nicht. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Die Alternative zum Leiden ist die Verdammung. Es gibt nur einen Ort außer dem Himmel, wo wir vor allen Gefahren und Wirrungen der Liebe vollkommen sicher sind, die Hölle. So ist es. Liebe heißt verletzlich sein. Liebe irgendetwas, und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen. Oder gar das Herz brechen. Aber C.S. Lewis meint, ein gebrochenes Herz ist immer noch ein besseres Herz als ein erstarrtes und steiniges Herz. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, darfst du es nie verschenken, nicht einmal an ein Tier. Diese Liebe, die Verletzung und Schmerz auf sich nimmt, ist die Liebe, nach der wir uns sehnen, aber gleichzeitig davor scheuen. Wir würden eine schmerzlose Liebe vorziehen, eine Liebe ohne Schmerz, ohne Leid. Aber diese Liebe gibt es nicht. In einem E-Buch von Jürg Willi, übrigens einer, der in Zürich lehrt, in der Eheberatung arbeitet auch. Er sagt, Liebende sind bereit, für ihre Liebe zu leiden. Wichtiger als Glück und Zufriedenheit ist die Identifikation mit der Liebesbeziehung. Diese wird im Laufe des Zusammenlebens intensiviert, schwierige Zeiten gemeinsam zu bewältigen und sich die gemeinsame Geschichte zu eigen zu machen, scheint die Liebe zu vertiefen und zu stabilisieren. Ist auch hier ganz stark, bringt er diesen Gedanken, dass die Liebe, wenn sie Vertiefung erfahren möchte, einen Preis, dass es einen Preis zu bezahlen gibt. Und übrigens gibt uns Gott, der Schöpfer selbst, ein herausragendes Beispiel dieser Liebe, die sich opfert, die Schmerz auf sich nimmt. Er möchte mit jedem Menschen eine Liebesbeziehung pflegen. Seine Liebe zu uns ist so stark, dass er keinen Schmerz scheute, um uns seine Liebe zu beweisen. In der Bibel heißt es deshalb, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, an Jesus, das ewige Leben hat und nicht verloren wird. So stark war die Liebe Gottes zu uns, dass er seinen einzigen Sohn opfern ließ, in eine Welt hineinschickte, die ihn verachtete, die ihn verleumdete und ihn am Schluss ans Kreuz nagelte. Gott investierte sich voll und ganz für uns, weil er uns Menschen so unbegreiflich und unfassbar liebt. Seine Liebe drängt ihn zu diesen drastischen Maßnahmen. Er opferte seinen einzigen Sohn Jesus für uns. Und wenn Sie denken, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Gedanke für unsere Welt und für uns Menschen, wenn Sie denken, niemand würde Sie lieben, vielleicht ist es so. Vielleicht können Sie von keinem Menschen sagen, der Sie wirklich liebt, auf den Sie sich wirklich verlassen können, der wirklich bereit ist, Opfer zu bringen für Sie, der wirklich bereit ist, Sie so zu lieben, auch Schmerz in Kauf zu nehmen. Vielleicht ist das ja so. Aber dann sollen Sie eins ganz gewiss hören nun. Gott, der Schöpfer, liebt Sie mit einer Hingabe, wie kein einziger Mensch auf der Welt Sie je lieben wird. Sie den Eindruck haben, niemand liebt mich. Gott liebt sie mit einer unfassbaren Liebe. So ist das. Tipp Nummer 2. Schlachten Sie nie eine Gans, die goldene Eier legt. Vielleicht kennen Sie die Fabel von Aesop über die Gans, die goldene Eier legt. Es ist die Geschichte eines armen Bauern, der eines Tages im Nest seiner Lieblingsgans glänzende goldene Eier entdeckt. Zunächst denkt er, es müsse sich um eine Täuschung handeln. Aber statt das Ei beiseite zu legen, beschließt er doch, es schätzen zu lassen. Und das Ei war tatsächlich aus Gold. Der Bauer kann es eigentlich gar nicht fassen. Am nächsten Tag wiederholte sich das. Er staunte, wieder ein goldenes Ei, wieder echtes Gold. Und Tag für Tag läuft er nach dem Erwachen zum Nest und findet ein goldenes Ei. Er wird sagenhaft reich. Es scheint alles zu schön, um wahr zu sein. Aber mit seinem wachsenden Reichtum kommt auch Gier und Ungeduld. Der Bauer will nicht mehr jeden Tag warten auf das goldene Ei, sondern die Gans schlachten und alle Eier auf einmal haben. Aber als er die Gans aufschneidet, ist sie leer. Keine goldenen Eier und keine Möglichkeit mehr, noch welche zu bekommen. Der Bauer hatte die Gans vernichtet, die ihm die goldenen Eier produziert hat. Wenn sich zwei Menschen in einer Ehe mehr um die goldenen Eier, das heißt, was für uns in unserer Gesellschaft wichtig ist, den Nutzwert für mich richten, was es mir persönlich bringt. Wenn mein Gegenüber, das ich eigentlich liebe oder sage ich liebe, dazu da ist, um mir nützlich zu sein, dann wird, je länger, je mehr Rücksichtslosigkeit und fehlendes Einfühlungsvermögen sich breit machen. Sie vernachlässigen die kleinen Aufmerksamkeiten und Höflichkeiten, die für eine Beziehung wichtig sind. Sie beginnen einander zu manipulieren, schauen nur auf die eigenen Bedürfnisse, rechtfertigen ihre eigene Position und suchen nach Beweisen dafür, dass der andere etwas falsch macht. Die Liebe, die Sanftheit und Spontanität beginnen zu bröckeln, die Gans wird von Tag zu Tag kränker und stirbt. Die Bibel, ein leider verkanntes Fachbuch für Beziehungen und Liebe, betont genau diesen Aspekt der Achtung des anderen. Das Augenmerk liegt nicht darauf, was ich vom anderen gewinnen kann, sondern das Augenmerk liegt darauf, was ich dem anderen geben kann. Also im Bild der Gans gesprochen, wenn sich der Bauer um die Gans kümmert, dass es ihr gut geht, wird die Gans weiterhin goldene Eier legen. Wenn der Bauer die Gans verkümmern lässt, dann kann er die goldenen Eier vergessen. Wenn ich meine, ich könnte aus einem Partner nur das Nützliche herausholen und den Menschen vergessen, ihm nichts geben, da muss ich ja nicht meinen, dass die Eier goldig bleiben. Die Bibel kommt von ganz anderen Ecke her. Da heißt es, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Also beherrsche den anderen nicht, diene dem anderen. Oder handel nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Stellt den anderen in den Vordergrund, nicht dich. Studiere nicht von morgens bis abends, was der andere dir tun müsste, dass du denken könntest, er würde dich lieben. Studiere besser darüber nach, was du dem anderen tun könntest, dass er merkt, wie du ihn liebst. Wir sind uns ja gewohnt, bei uns muss ja alles muss ja maximiert werden. Alles. Wir streichen tausende von Stellen, dass wir mehr Gewinn haben. Diese ganze Haltung von alles muss optimal und effizient sein, kann sich in unserer Gesellschaft, in unserem Denken relativ schnell in unsere Beziehungen überschlagen. Und wenn die Beziehung nicht mehr das hergibt, was ich erhoffte, dann canceln wir das Ganze, vergessen wir es. Ist zu anstrengend. Die Männer werden sogar besonders herausgefordert in der Bibel, die Frauen ganz und gar zu lieben, ihnen dieselbe Aufmerksamkeit entgegenzubringen, wie sie sich selbst entgegenbringen sollen. So müssen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper, denn ein Mann, der seine Frau liebt, liebt sich selbst. Oder im Bild dieser Gans, der bekommt goldene Eier. Der wird reich. Sie können an unserem Büchertisch ein interessantes Buch kaufen, die vier Jahreszeiten der Liebe. Es zeigt auf, wie Liebesbeziehungen verschiedene Phasen, eben Jahreszeiten durchlaufen und wie dadurch auch die Liebe reifer werden kann. Vielleicht, wenn Sie verheiratet sind, eine gute Gelegenheit, mal mit Ihrem Partner zusammen vor dem Einschlafen immer wieder mal einen Abschnitt zu lesen und vielleicht das eine oder andere dann auszutauschen. Tipp Nummer 3. Jagen Sie nie einer giftigen Schlange nach. Wir reagieren von Natur aus reflexartig. Wie eine schlagfertige Lehrerin, ich war bei der von 1. bis 3. Klasse und habe ihre Schlagfertigkeit hautnah erlebt. Und dann später ist mal ein Schulkamerad von mir, da waren wir aber schon weit in der Oberstufe, mit seinem Fahrrad über eine Brücke gefahren und dummerweise, er war die Lehrerin auch auf dieser Brücke, wir waren aber schon lange nicht mehr bei ihr in der Schule, und er ist leicht in sie hineingefahren mit dem Fahrrad. Und die Lehrerin, bevor er überhaupt den Mund öffnen konnte, um sich zu entschuldigen, zack, hat sie ihm eine gefegt. Das war bei ihr ein totaler Reflex. Das war bei ihr auch in der Schule so, immer ein Reflex. Zack, hat man eine gehabt. Sie hat reflexartig reagiert. Und so tun wir das mit vielen Dingen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Selten überlegen wir, warum wir so und nicht anders reagieren. Wir sind einfach so, denken wir, wenn wir überhaupt denken. So, was kümmern mich die anderen? Ich bin so. Das muss aber nicht heißen, dass man sich nicht ändern könnte. Denn wir sind in gewisser Weise konditioniert, wie das der Nobelpreisträger Pavlov mit seinem Hundeexperiment zeigte. Ein Hund bekommt das Fressen. Und jedes Mal, wenn er seinen Fraß bekommt, erklingt ein Signal. Das wird immer verbunden mit seinem Fressen. Und nachdem man das unzählige Male wiederholt hat, dann ließ man den Hund, ließ man einfach das Signal erklingen und der Hund kam angerannt, aber es war kein Fressnapf da. Jetzt ist er konditioniert. Jedes Mal, wenn er dieses Signal hört, dann fängt er an zu, fängt er an zu schleimen da, was da beim Hund rauskommt und das Wasser runterläuft, weil er denkt, ah, fressi, fressi, Napfi, Napfi. Und dann kommt er und stürzt sich hin und kein Napf ist da. Das nennt man Konditionierung. Und das ist auch bei uns so. Wir sind in vielen Bereichen unseres Lebens konditioniert. Wir agieren auf bestimmte Reize. Ganz automatisch. Bei uns kann das ein bestimmtes Wort sein oder ein bestimmter Tonfall, der uns irgendwie sofort etwas auslöst. Vielleicht, weil meine Mutter mich immer so vorwurfsvoll angesprochen hat oder es hat mein Vater immer das in dieser Art gesagt und jetzt dein Freund spricht mich genauso an und dann, bums, kommt meine Reaktion. Ist einfach so. Das ist wie wenn man bei mir einen Schalter klickt. Zack, und schon ist sie da. Und vieles in unseren Beziehungen läuft auf dieser Ebene. Das ist einfach ein Reiz und sagt irgendetwas jemand und dann muss ich nur den Klang hören und schon ist mir völlig klar, was er gemeint hat. Ich habe ihn vielleicht gar nicht verstanden, ich habe nur den Tonfall registriert und zack, ist meine Reaktion da. Das nennt man reaktiv. Ich reagiere einfach ganz spontan. Solche Reaktionen werden von den Gefühlen, den Umständen, den Bedingungen und vom Umfeld bestimmt. Nicht wirklich von mir selber. Das sind einfach Reflexe, die ich laufen lasse, die ich geschehen lasse, die ich nicht hinterfrage. Es ist einfach so. Ich werde einfach sauer, wenn der das sagt. Ob er es jetzt so gemeint hat oder nicht, das macht mich einfach sauer. Covey, ein Unternehmensberater und Psychologe, behauptet, weder das, was andere tun, noch unsere eigenen Fehler sind es, die uns am meisten verletzen. Es ist unsere Reaktion auf diese Dinge. Mit Reaktionen, mit so reflexartigen Reaktionen, können wir so viel kaputt machen in unseren Beziehungen. Als erwachsene Menschen müssen wir lernen, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Statt reaktiv sollten wir proaktiv uns verhalten. Und dieser Unternehmensberater schlägt das vor, wir sollten lernen, uns proaktiv zu verhalten. Aber was ist das proaktiv? Der Begriff proaktiv will sagen, dass jeder Mensch selbst für sein Leben verantwortlich ist. Für meine Reaktion bin ich verantwortlich. Ich kann nicht den anderen verantwortlich machen, der mir etwas auslöst. Weil ich reagiere so. Ich trage die Verantwortung, wie ich auf gewisse Dinge reagiere. Unser Verhalten sollte durch uns selbst und nicht durch unsere Reflexe bestimmt sein. Das heißt, wir müssen lernen, unsere Reflexe zu durchschauen. Also nochmals, wir haben hier diesen Reiz. Wir werden einem Reiz ausgesetzt und bevor wir reagieren, hat jeder von uns, ob jetzt dir das gefällt oder nicht, einen Freiraum. Man nennt das den Entscheidungsfreiraum. Du kannst jetzt entscheiden, ob du deinen Reflex nachgibst, deine erste Intuition, oder ob du zuerst noch dein Hirn einschaltest und mal reflektierst, was geschieht, dass du dich mal fragst, warum reagiere ich so? Will ich das überhaupt? Das heißt, ich frage mich eigentlich, was habe ich für Werte? Was will ich eigentlich leben? Was möchte ich? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Und erst dann, aufgrund dessen, kommt meine Reaktion. Und so können wir unser Verhalten ändern. Das ist proaktiv. Jetzt muss man nochmal zurückschalten, jetzt habe ich einen falschen Kopf gehabt. Am einfachsten Bild, das kann man am einfachen Bild einer Giftschlange aufzeigen, dieses Prinzip. Werde ich von einer Giftschlange gebissen, macht es keinen Sinn, ihr hinterher zu jagen. Warum? Je länger ich dieser Giftschlange hinterherjage, je mehr wird das Gift in meinen Blutkreislauf kommen. Je mehr wird sich das Gift verteilen. Das heißt, ich muss nicht dieser Giftschlange nachrennen. Ich muss mich entgiften. Ich muss das Gift wegnehmen. Ein Mann, der dieses Prinzip von Covey, der das erklärt hat, so mit reaktiv und proaktiv erklärt bekam, fragt ihn, wie er sich verhalten sollte in der Praxis. Er wäre von einer Schlange gebissen worden. Und wisse nun nicht, was er tun soll, was jetzt proaktiv sei in diesem Fall. Er sagt, ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Frau und ich haben einfach nicht mehr die gleichen Gefühle füreinander wie früher. Ich glaube, ich liebe sie einfach nicht mehr. Und sie mich auch nicht. Was kann ich tun? Und dieser Referent fragte, ja, ist das Gefühl nicht mehr da? Richtig, sagt er. Und wir haben drei Kinder, um die wir uns sorgen. Was schlagen Sie mir vor? Was ist proaktiv? Keine einfache Frage. Das Gift ist der Eindruck, man liebe sich nicht mehr. Jagt man der Schlange nach, würde das heißen, dass man sich diesem Gefühl fügt und sich die vermissten Gefühle allenfalls bei einer anderen Frau sucht. Das wäre ein klassisch reaktives Verhalten. Covey rät etwas ganz Verblüffendes. Er sagt ihm, liebe sie. liebe sie. Er ist etwas verdattert und sagt, aber ich sage doch, das Gefühl ist einfach nicht mehr da. Und nochmals wiederholte dieser Referent, liebe deine Frau. Du verstehst mich nicht, sagte er. Das Gefühl von Liebe ist einfach nicht da. Und er wiederholt und insistiert, dann liebe sie. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann ist das ein guter Grund, sie zu lieben. Interessante Antwort. Aber, fragt er natürlich, wie liebt man denn, wenn man nicht liebt? Bisschen kompliziert, oder? Wie soll ich sie denn lieben, wenn ich sie nicht mehr liebe und sie mich auch nicht mehr? Ja, wie? Seine Antwort ist, Liebe ist ein Tätigkeitswort, mein Freund. Liebe, das Gefühl ist eine Frucht des Liebens, des Tuns. Also liebe sie, diene ihr, bringe Opfer, hör ihr zu, fühle mit ihr, schätze sie, bestätige sie. Bist du dazu bereit? Liebe ist eine Tätigkeit, nicht ein Gefühl. Das Problem ist, dass wir intuitiv immer den Eindruck haben, Liebe ist ein Gefühl, das mich überkommt. Und wenn das Gefühl weg ist, ist die Liebe weg. Aber Liebe ist eine Handlung. Das ist proaktives Leben. Und wenn wir das nicht so tun, dann werden wir irgendwo in einem Schlamassel, in einem kompletten Chaos landen. Und selbstverständlich kennt die Bibel diesen Ansatz sehr gut. Eine Aussage, die sehr deutlich macht, dass wir nicht reaktiv, sondern proaktiv handeln sollen, finden wir im Römerbrief, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Lass dich nicht mitreißen mit dem Bösen, sondern widerstehe mit Gutem. Das waren die drei Tipps. Ewige Liebe. Das wünsche ich dir. Ewige Liebe, das wünsche ich mir. Vor allem. Ewige Liebe nur für uns zwei. Ewige Liebe für mich bei dir, die Heim. Ist das nur ein Traum? Jedenfalls zeigt das Lied einen großen Gegensatz. Einerseits der Wunsch nach ewiger Liebe, andererseits die Unfähigkeit, eine Garantie dafür geben zu können. Niemand sagt, es sei Licht. Es ist ein einziges Gäh und Näh, sie kein Verlierer oder Gewinner in dem, hallo, Würfelspiel. Es scheint, geht es nach dem Liederdichter, eher ein ewiges Würfelspiel zu sein, als ewige Liebe. Ein ewiges Würfeln um die Liebe ist ein Spiel. Und in diesem Spiel gibt es weder Gewinner noch Verlierer. Das ist doch wunderbar, da sind wir der Verantwortung enthoben. Dann würfle ich, dann fällt der Würfel an, jetzt ist die ewige Liebe vorbei. Dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben, weil es gibt keine Verlierer und keine Gewinner. Dann kann ich sagen, sorry, wir haben die Spielregeln geändert. Die Würfel sind anders gefallen. Wie wir bei den drei Tipps gesehen haben, fordert uns echte Liebe ganz schön heraus. Und darum ist die Kernfrage, die sich uns eigentlich stellt, wie soll ich andere lieben, wenn ich selber so unheimliche Sehnsucht nach Liebe habe? Wenn ich selber den Eindruck habe, ich brauche so viel Liebe, woher soll denn diese Energie kommen? Woher soll ich das nehmen? Eine ernste und außerordentlich wichtige Frage. Denn was ich nicht habe, kann ich nicht weitergeben. Wenn ich die Kraft zu lieben, und zwar das, was ich jetzt euch gesagt habe, dass es auch mit Opfer verbunden ist, mit Hingabe. Wenn ich die nicht aus mir herauskriege, sondern wenn ich denke, wenn ich verliebt bin, wenn diese ewige Liebe kommt, heißt das, dass der andere mich mit dieser ewigen Liebe liebt. Das ist ja meine Vorstellung. Aber nicht, dass ich sie in dieser Stärke geben kann. Wenn ich dann so geliebt werde, kann ich vielleicht etwas zurückgeben. Wenn mein Liebestank leer ist, wie soll ich dann lieben können? Unmöglich. Ewige Liebe kann nicht aus der Endlichkeit kommen, denn alles Endliche ist begrenzt. Es hört auf. Ewige Liebe muss von der Ewigkeit herkommen. Es kommt tatsächlich ewige Liebe von der Ewigkeit zu uns. Sie kommt nämlich vom ewigen Gott. Wie wir schon beim ersten Tipp gesehen haben, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns oder für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Es ist die Liebe Gottes, die aus der Ewigkeit zu uns Menschen kommt, in die Endlichkeit. Gott berührt uns mit seiner ewigen Liebe, die niemals vergehen wird. Diese Liebe Gottes füllt unseren Liebestank bis zum Überlaufen. Jesus sagte einmal, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift, in der Bibel heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Da werden im Inneren eines Menschen Quellen eröffnet. Ströme lebendigen Wassers, ein schönes Bild, werden da fließen. Unser Liebestank wird so gefüllt. Die Bibel spricht davon, dass durch den Heiligen Geist in uns wirksam wird. Paulus erklärt den Christen in Rom, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, dann, wenn ihr zum Glauben an Jesus kommt, und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Er hat uns praktisch wie die Liebe eingebrannt. Die Gewissheit von Gottes ewiger Liebe füllt unseren Liebestank dermaßen, dass wir fähig werden, andere zu lieben. Denn jetzt muss ich nicht zuerst mich darum kümmern, dass ich genügend geliebt bin, um meinen Tank zu füllen. Jetzt kann ich Liebe weitergeben und sogar ewige Liebe. Liebe, die diese Welt überdauert, denn das kann ja nur ewig sein. Weil die Liebe von Gott kommt, nicht aus mir selbst. Und wenn Sie noch genauer wissen möchten, wie Sie diesen Liebestank füllen können, wie Sie von der ewigen Liebe Gottes berührt werden, dann melden Sie sich doch einfach zu diesem Seminar an, aufatmen, das Leben neu beginnen. Das sind 8 Abende, an denen wir uns mit verschiedenen Themen beschäftigen. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Was meint die Bibel mit Wiedergeburt und so weiter? Was meint sie mit Bekehrung? Es gibt ein Abendessen, ein kleines, und dann gibt's einen Input, ein Einstiegsreferat, und dann gibt es die Möglichkeit zum Austauschen, wo man dann die Fragen stellen kann. Eine Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben, da möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen. Wir starten im Januar, hinten sind die Einladungen aufgelegt. Nehmen Sie doch eine. Also wir haben gesehen, ich habe Ihnen 3 Tipps gegeben. Das erste, lassen Sie es sich etwas kosten. Wenn Sie echte und ewige Liebe erfahren möchten, dann haben wir einen Preis zu bezahlen. Liebe gibt es nur auch in Verbindung mit Schmerz. Es gibt keine schmerzlose Liebe. Tipp 3, schlachten Sie nie eine Gans, die goldene Eier legt. Das möchte sagen, dass Sie nicht den Nutzen kalkulieren, den Sie aus jemandem, den Sie lieben, herausholen können. Das ist nämlich nicht Liebe, sondern Selbstsucht. Sondern, dass Sie etwas in diese Beziehung hineingeben und dann die goldenen Eier abfallen. Und wenn wir das gegenseitig tun, dann klappt das. Sonst wird es schwierig. Das drittens, jagen Sie nie einer giftigen Schlange nach. Lernen Sie, proaktiv zu leben. Das zu leben, was Sie auch wirklich wollen und als reif erachten. Und nicht einfach reflexartig um sich zu schlagen. Übrigens haben wir auch in der Folge noch 3 Gottesdienste, mit denen kannst du weiterschalten? Genau. Wir haben noch 3 Gottesdienste zu dem Thema, das Geheimnis echter Liebe oder so wird meine Beziehung beglückend. Da haben wir 3 Themen, wie wir uns gegenseitig verschenken, wie wir in gesunder Toleranz leben, wie wir einander Wertschätzung zeigen. Das ist einfach eine Vertiefung eigentlich nochmals von heute Morgen, wo wir dann die verschiedenen Bereiche etwas genauer ansehen. Also da ganz herzlich willkommen. Diese Tipps, die ich Ihnen gegeben habe, werden Ihnen sicher helfen, wenn Sie sie beachten und nicht nur schön finden. Aber viel wirkungsvoller werden Sie diese Tipps anwenden können, wenn Sie von der ewigen Liebe Gottes getroffen wurden. Diesen gewaltigen Stromstoß von Gottes Seite her, den müssen Sie unbedingt erleben. Das ist der Stromstoß des Lebens schlechthin. Durch Jesus ist diese Liebe sichtbar und greifbar geworden. Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist die Liebe Gottes. Und mit dieser Liebe seinem Sohn möchte er uns treffen. Jesus starb am Kreuz aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir. Er hat damit die Voraussetzung zur Versöhnung mit Gott geschaffen und somit uns den Zugang zu seiner Liebe geöffnet. Wenn wir unser Leben in Ordnung bringen und Jesus in unser Leben einladen, bekommen wir ewige Liebe. Dann gilt das, was in diesem berühmten Hohelied steht: Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen. Und keine Sturzflut schwemmt sie je hinweg. Wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr. Er hat sie nie gekannt. Diese Liebe, die unauslöschlich ist, die ewige Liebe, die gibt es, aber die kann man nicht kaufen, die kann man nur geschenkt bekommen. Und zuerst einmal eben von diesem tüchtigen Stromstoß von Gottes Seite her, durch seinen Sohn Jesus Christus. Da werden die Quellen der Liebe geöffnet. Und die Liebe kann auch unter uns Menschen dann in einer Qualität der ewigen Liebe weitergehen. Das wünsche ich uns allen. Wir haben gehört in der Schriftlesung, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese 3. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Haben wir das beachtet? Was für immer bleibt, endless Liebe, ewige Liebe, Liebe ohne Ende, die bleibt. Das ist ewige Liebe. Die kommt von Gott. Und die bereichert unsere Beziehungen und bringt auch unsere Ehen auf einen Stand von Liebe, wenn wir das beachten, der dann wirklich die Qualität ewiger Liebe hat. Ich wünsche das Ihnen und mir. Ich bete. Ja, Vater, die Sehnsucht nach ewiger Liebe, die ist so groß von uns. Weil Liebe eigentlich das Einzige ist, was unser Leben wirklich beleben kann. Wo wir den Eindruck bekommen, dass unser Leben Bedeutung hat. Einfach zu lieben und geliebt zu werden, das ist ein großes Vorrecht und eine große Sehnsucht in uns. Und zwar nicht eine Liebe, um die man würfelt, bei der man nichts mehr versprechen kann, weil wenn die Gefühle verfliegen, die Liebe verfliegt, sondern eine Liebe, die wirklich Bestand hat und das Wort ewige Liebe verdient, und diese Liebe kommt von dir zu uns, deinem Sohn Jesus Christus. Und du öffnest in uns Quellen, Quellen der Liebe. Und es ist wunderbar, dass wir sagen können, dass es keinen Menschen gibt, den du nicht liebst und dem du deine Liebe nicht anbieten möchtest. Und schenke, dass viele zu dir kommen, an deinen Sohn glauben und diese Quelle der Liebe erleben, diesen Stromstoß von dir bekommen. Eine Liebe, die eben Bestand hat. Ich bete dich an. Du bist der Gott der Liebe. Du bist der, der sich über uns erbarmen möchte. Du bist der, der uns Leben schenkt. Leben, das sich lohnt. Amen.